Guten Morgen, ich freue mich und heiße alle ganz herzlich von nah und fern willkommen. Auch unsere Griechen kommen wieder zurück. So schön, dass wir euch wieder hier haben. Wir wollen heute Erntedank feiern. Wir wollen Gott danken für den reichen Segen in diesem Jahr. Trotz Corona sind wir doch reich gesegnet. Da ist noch niemand verhungert, niemand umgekommen, wie auch immer sein mag. Wir haben seit März schon diese Plage, aber wir danken Gott, dass er uns versorgt hat. Wir haben so viel Grund zum Danken und für die Bewahrung und alles, was so gewesen ist. Wir danken Gott für die Gesundheit heute Morgen ganz besonders und auch für die, also ich danke Gott, dass wir die Predigten halten durften und zwar durchweg ohne Unterbrechung. Das war schön, also dass auch Gottesdienste gehalten worden sind hier im Raum. So, wir danken Gott für alles Gute und dass er uns geholfen hat. Und ich danke Gott auch, dass wir noch anderen Leuten helfen können. Wir haben also fast die ganze Corona-Zeit unsere indischen Geschwister unterstützt, finanziell immer wieder Geld rübergeschickt, sodass sie, ja, vielleicht 100 Familien, dass sie ernährt werden, immer so pro Monat, für Monat haben wir das also rüberschicken dürfen und ich danke Gott auch, dass wir das durften, dass wir das konnten, dass es möglich war, obwohl wir auch geplagt werden. Aber die durften nicht einmal einkaufen gehen, die waren ja ganz abhängig von unserer Hilfe. Wir danken, dass die auch, ja, die Verona zurückgekommen ist von Peru, ich denke nur, sogar mit Militärmaschine rausgeflogen. Auch da dürfen wir Gott danken für die Bewahrung. Ja, so viele Wunder hat Gott in diesem vergangenen Jahr getan. Und ich möchte hier mit Psalm 104 danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern und da eilen die alle Tiere des Feldes zu dir und du gibst ihnen Trank. Sogar der Wildesel, da wird extra betont, löscht seinen Durst dort. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt der Gesang. Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, also Wasserfall, und aus den Wolken tränkst du die Erde und die Erde ist ab. Obwohl hier bei uns in Brandenburg nicht so viel geregnet hat, haben wir doch Gott zu danken. Du lässt wachsen das Vieh, die Pflanzen für die Menschen und so weiter, da wurde Brot gebacken und wurde aus der Erde Wein gewonnen. Das Herz des Menschen wurde erfreut. So steht es im Psalm 104 hier. Und du gabst sogar Öl, damit man sein Gesicht salbt, also Olivenöl und dergleichen. Du machst den Mond und hast den Mond gemacht. Und das ist zeitenbestimmt, die Sonne, dass sie immer wieder noch aufgegangen ist. Ich werde heute darüber sprechen. Die Lichter gehen bald aus. Ich habe ein prophetisches Wort. So, aber du ließest die Sonne immer noch aufgehen. Die Sonne funktioniert immer noch. Gott sei Dank. Du sendest Finsternis und es wird Nacht. Dann regen sich alle wilden Tiere des Feldes. Die jungen Löwen brüllen und verlangen nach Beute. Und du gibst ihnen Nahrung. Du strahlst die Sonne und sobald die Sonne wieder kommt, schleichen sie sich wieder in ihren Verstecken. Nun, Herr, steht auch der Mensch sein Tagwerk. Du hast uns Kraft gegeben, in allen Kleinigkeiten unsere Arbeit zu tun, bis zum Abend. Und wir sind manchmal erschöpft ins Bett gefallen. Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe. Und ich will meinen Gott spielen, solange ich bin. Und jetzt möchten wir übergehen zu der Predigt. Lieber Gott, du möchtest auch diese Botschaft segnen, dass, wenn wir darüber nachdenken, du gibst alles, wir nehmen alles aus deiner Hand, du beschenkst uns, du versorgst uns. Und wisst ihr, wofür ich Gott heute besonders danken möchte? Gerade im Blick auf meine Predigt, dass wir noch elektrischen Strom haben. Dass wir noch elektrischen Strom haben. Stell dir mal vor, wir hätten keinen Strom. Was würden wir machen? Lieber Vater, ich danke dir für all diese guten Gaben, die du uns gegeben hast. Und wir nehmen es aus deiner Hand und wir loben und preisen deinen Namen, der über alle Namen ist. Halleluja. Und weißt du, da muss nur was ganz Blödes passieren, irgendetwas Dummes passieren und der Strom fällt aus. Und da haben wir elektromagnetische Störungen, also von diesen Winden, Sonnenwinden, wenn sie dann kommen und so weiter. Und wir haben Blackout und sowas gab es immer wieder, wenn ich dran höre, in Amerika Stromausfall, so viel und so viele Millionen haben keinen Strom. Stell dir mal vor, wir hätten hier in Deutschland keinen Strom. Ich habe ein einziges Mal hier in Berlin erlebt, ein Blackout. Da ist unser Kühlschrank uns Tiefkühltruhe, das Wasser uns entgegengelaufen, als wir vom Gottesdienst nach Hause kamen. Und es waren nur ein paar Stunden. So, wenn der Strom ausfällt, da geht der Kühlschrank nicht mehr, der Herd geht nicht mehr an, keine Mikrowelle mehr und so weiter. Sogar das Fernsehen, wir können keine Nachrichten mehr gucken, unser Computer spielt verrückt. Es sei denn, du hast noch ein bisschen Batterie und ein bisschen Strom gespeichert. Aber auch das Fernsehen, kein Sender funktioniert mehr, kein Aufzug, keine Rolltreppe, sogar die Kasse beim Supermarkt. Du kannst nicht mehr bezahlen. Und stell dir mal vor, was noch alles kommen kann. Ja, die ganze bargeldlose Zahlung, die geht den Bach runter. Wenn es kein Strom ist, da funktioniert nichts mehr. Und jetzt kommt noch etwas. Wir denken so in den Dekaden, die nächsten 10 Jahre, was kann da passieren? Da werden die Benziner abgeschafft, kein Diesel und kein Benziner. Dann gibt es nur noch elektrische Autos. Stell dir mal sowas vor. Das ist angedacht. Da werden die Autos gar nicht zugelassen, du kommst gar nicht in die Innenstadt. Da wird alles blockiert. Und es ist nicht auszudenken, was dann passiert, wenn keine Ladestation mehr ist, kein Strom da ist, wenn du das nicht mehr laden kannst, dein E-Auto. Das ist nicht auszudenken, was dann auf dieser Welt los wäre. Da musst du wieder zu Fuß laufen oder ein Fahrrad nehmen. Und Sonneneruptionen werden kommen, Stromausfälle werden kommen. Und das ist in der Bibel vorausgesagt, dass die Sonne ihren Schein verlieren wird. Und was machen wir dann ohne Windkraft und ohne Sonnenenergie? Wie sieht es aus, verstehst du, wenn dann kosmische Strahlung nicht mehr die Erde abfängt und im Kosmos birgt noch so viele Gefahren? Geschwister, wir denken nur an diese Erde, diese Naturkatastrophen, aber es gibt auch kosmische Katastrophen. Im Kosmos ist die Hölle los. Wenn du genau die Informationen studierst, was die NASA rausgibt und so weiter, da ist die Hölle los. Da fliegen die Kometen rum, Asteroiden und Irrsterne und so weiter. Schwarze Löcher gibt es im Kosmos und da muss nur etwas passieren. Und dieser Himmel, heißt es in der Bibel, wird vergehen. Erde wird vergehen und der Himmel wird vergehen. Nicht der Himmel, wo der liebe Gott wohnt, aber der Kosmos wird vergehen oder wir werden große Dinge erleben. Wir werden schockiert sein. Meteoriten fliegen durch die Luft und bedrohen unser Leben. Und ich sage das nur etwas Besonderes. Vor dem Fall des Luzifers, vielleicht vor 10.000 Jahren, wann das auch gewesen sein mag, da kommt erst nach 10.000 Lichtjahren, kommen diese Kometen erst bei uns an. Oder diese schwarzen Löcher, oder was auch sein mag, kommen bei uns an. Da wird das alles aufgearbeitet und die Bibel spricht davon. Es gibt so viele kosmische Gefahrenquellen, die das Leben bedrohen. Und ich möchte heute ganz kurz die Offenbarung Kapitel 8 betrachten. Die Engel posaunen und die bringen Unheil aus dem Kosmos. Und wir danken Gott, dass wir hier so dieses Jahr und all die Jahre davor gute Ernte hatten, Strom hatten, dass wir das einbringen konnten, dass wir arbeiten konnten, dass wir was verdienen konnten. Und da heißt es Offenbarung Kapitel 8, und da lese ich, bei der Posaune vom ersten Engel, da fielen Hagel, Feuer mit Blut vermischt auf die Erde, ja, und ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras verbrannt, da gibt es keine Karotten mehr, kein Kraut mehr, das grüne Gras verbrennt. Steht in der Bibel, diese Plagen, die dann kommen auf die Menschheit zu, dann posaunte der zweite Engel und da stürzte sogar auf diese Erde etwas, das aussah wie ein großer feuerglühender Berg und er stürzte brennend ins Meer und da wurde ein Drittel der Meere zu Blut, ein Drittel der alle Lebewesen starb im Meer und ein Drittel der Schiffe wurden zerstört. Da kann man nicht mehr reisen. Wie viele Stunden habt ihr gewartet? 3 Stunden auf die Fähre und dann, wo übernachtet man? Verstehst du? Aber das muss vorstellen, ein Drittel der Schiffe, da läuft nichts. Kein Traumschiff läuft mehr, kein Frachtschiff, kein Containerschiff. Ein Drittel der Schiffe wurden zerstört und immer ein Drittel. Warum ein Drittel? Warum ein Drittel ist immer der Fall des Luzifers. Der Teufel hat ein Drittel der Engel an sich gerissen und verführt und verdorben und Gott reinigt die Erde von dem, der die Erde verdorben hat. Das sind nicht die Menschen, sondern der Teufel und diese gefallenen Engel haben die Erde verderbt. Und diese Gerichtsengel werden losgelassen, damit der Teufel gestraft wird für seinen Unfug. Dann beim dritten Engel, da fiel ein riesiger Stern, wie eine brennende Fackel vom Himmel. Am besten kannst du dir vielleicht einen Komet vorstellen mit einem Schweif. Wie eine brennende Fackel fiel vom Himmel und ein Drittel aller Flüsse und Quellen wurden vergiftet. Dieser Stern heißt Bitterkeit oder Wermut, hat Martin Luther übersetzt. Und er vergiftete ein Drittel des Wassers, ich meine Trinkwasser. Und wie kostbar ist Trinkwasser? Wir haben welche Traubensaft und sonst was mitgebracht. Aber eigentlich das Wasser ist so kostbar. Sauberes Trinkwasser. Nichts ist gesünder als ein sauberes Trinkwasser. Aber es wird hier vergiftet alles. Und wir haben jetzt schon sowieso so viel Plastik in den Meeren, was auch immer sein mag. Und viele Menschen starben, nachdem sie von diesem bitteren Wasser getrunken hatten. Dann kommt der vierte Engel. Du siehst, alle diese Engel bringen kosmische Katastrophen auf diese Erde, um diese Erde, ja, um den Teufel auf dieser Erde zu vertreiben. Und der vierte Engel, der posaunte, da heißt es, und schlagartig erlosch dann die Sonne und der Mond um ein Drittel. Der Tag wird um ein Drittel kürzer. Die Nacht wird um ein Drittel kürzer. Da überschlagen sie die Zeiten. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Um ein Drittel verliert die Sonne den Schein, verfinstert das Licht. Und nicht nur die Erde wird vom Kosmos adaptiert, sondern auch unser Planetensystem. Da muss nur ein Komet, ein schwarzes Loch oder was weiß ich auf die Sonne zugehen und die Sonne verschlucken oder Teile der Sonne verschlingen. Und wir haben diese Katastrophe hier auf dieser Erde. Und was ist? Was machen wir dann? Und die Erde ist der Stromlieferant. Wind oder Sonnenenergie spielt jetzt keine Rolle. Ja, im gesamten Sonnensystem wird der Teufel verjagt und vertrieben. Und die Erde floh. Nicht, dass die Erde verschwindet, sondern der Fürst dieser Erde, der Satan, verschwindet, muss verschwinden. Denn er hat alles verdorben. Und dann heißt es, das Licht des Tages wurde um ein Drittel schwächer und die Finsternis der Nacht nahm um ein Drittel zu. Und ich blickte auf und bemerkte einen Adler, der flog hoch über den Himmel und schrie, weh, weh euch Menschen, was hier auf der Erde passiert. Bald werden die drei anderen Engel ihre Posaunen blasen und dann wird was Furchtbares geschehen. Aber das ist ein anderes Kapitel, darüber will ich heute Morgen nicht sprechen. Ich möchte nur einige Gedanken sagen. Wir müssen mit kosmischen Katastrophen rechnen. Wir müssen das ganz fest rechnen. Diese Dinge werden kommen. Wir können Gott danken, dass noch nichts passiert ist. Halleluja, Lob und Dank. Vater, du hast uns bewahrt, Tag und Nacht. Wir sind aufgestanden, wir haben unsere Arbeit tun können und so weiter. Da ist nichts passiert, wir sind alle noch am Leben. Wir dürfen noch die Sonne sehen, wir dürfen sogar uns noch sonnen und uns an der Sonne erfreuen. Aber bald werden die Lichter ausgehen. Das ist mein Thema heute Morgen. Und es wird immer dunkler in dieser Welt, dunkle Schatten fallen auf diese Welt. Große Ereignisse kündigen was an. Natürlich, wir merken es nicht. Wir sind in Sicherheit. Weißt du, der Mensch wiegt sich in Sicherheit. Er glaubt, da ist alles in Ordnung. Da stimmt alles. Aber draußen ist die Hölle los. Draußen ist die Hölle los. Da tobt der Teufel. Der Teufel wütet. Und das nicht nur jetzt. Das ist schon vor Lichtjahren gewesen. 10.000, 6.000, 4.000 Jahre, was das auch gewesen ist, wo das alles passiert. Das kommt jetzt erst auf uns zu. Jetzt erst erleben wir das ganze Fiasko, was damals passierte. Bei Gott spielt und im Weltraum spielt Zeit und Raum nicht viel. Die Tage werden immer kürzer. Es gibt immer weniger Licht. Und ja, und wir werden vielleicht sowas erleben wie Polarnacht. Wann geht die Sonne auf? Ich war zur Mitternachtssonne in Norwegen am Nordkap oben. Da ging die Sonne nicht unter. Wie schön, da kannst du um 1 Uhr nachts die Zeitung draußen noch lesen. Aber wenn die Sonne nicht mehr aufgeht, was ist dann? Ich habe eine Sonnenfinsternis mal erlebt, es war eine längere Sonnenfinsternis, was heißt längere, 8 Minuten vielleicht. Aber die Tiere, die wissen gar nicht, was ist los, mitten am Tag. Die Tiere werden nervös, die ganze Schöpfung ist so unruhig und diese Unruhe wird sich auf den Menschen dann übertragen. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann, singen wir in einem Lied. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf. Wir sollten alles tun, alle Register ziehen, um einfach ja die Zeit auszukaufen. Endzeit ist Prüfungszeit, Bewährungszeit für die Kinder Gottes. Erntezeit ist die Endzeit. Da wird Spreu vom Weizen getrennt und wir sehen hier, wir haben auch hier Stroh und wir sehen, da sind keine Körner, die sind ausgedroschen, aber doch so viel Abfall, damit wird man nicht fertig. Ja, bei vielen Menschen ist die erste Liebe erkaltet. Gott ist ausgewandert, der Heilige Geist ist ausgeflogen. Möge das Corona-Zeitalter hier die Menschen wachrütteln. Wo sind wir denn? So wie das Corona-Zeitalter angebrochen ist, wir haben nichts getan. Das ist über uns hereingebrochen. Sogar der Herr, ja, dieser amerikanische Präsident, der ist jetzt in der Klinik und seine Frau, und wer weiß, wie die da durchkommen. Das trifft jeden. Da kommt niemand ungeschoren davon. Die hohen wie die tiefen, niedrigen Menschen, alle miteinander. Und die Welt wird nicht so bleiben, meine Lieben, wie sie ist. Und wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen. Deshalb auch die Themen nächste Woche und den ganzen Oktober werde ich über einige Wahrheiten sprechen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Auch für diese Situation, in der wir leben. Wir müssen bereit sein. Und bereit sein ist alles. Wenn das kommt, ist okay. Und es wird kommen. Das ist nicht zu vermeiden. Und genauso wie unser Todestag kommt. Du kannst es nicht aussuchen. Zeit und Stunde und so weiter, das bestimmt Gott. Meine Zeit liegt in deinen Händen und deine Zeit und unsere Zeit liegt in Gottes Händen. Und wir können Gott dankbar, dass er uns bis hierher geholfen hat. Eben jetzt. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Und wir haben schon so viele schöne Stunden erlebt. Und wir können Gott danken für die Sonnenstunden, auch die Regenstunden natürlich und die Nebelstunden und welche Stunden auch immer. Wir können Gott danken für das, was alles gewesen ist. Aber die Nacht ist vorgerückt oder kommt immer mehr auf uns zu. Und viele Menschen spielen zurzeit mit diesem digitalen Zeitalter. Alles muss digital, digital sein. Aber stell mal vor, es gibt keinen Strom. Da kannst du auf alles Digitale pfeifen. Du kannst deinen Laptop einpacken, deinen Computer einpacken. Ohne Strom läuft gar nichts. Und das ist, was kommen wird. Plötzlich wird Gott den Strom abschalten. Du sagst aber, Bruder, man tut es. Das wird doch nicht passieren. Doch, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Und ich möchte jetzt auf die Geschichte zurückgehen. In der Geschichte sind Dinge passiert, wo die Menschen auch nicht für möglich gehalten hat, dass es gehalten hat, dass es regnen wird, dass das passiert und das passiert, dass Sodom und Gomorra untergehen. Ach, sowas wird nicht passieren. Also, wie sind wir im Garten Eden? Ihr habt gestern darüber gesprochen. Hört euch die Predigt von gestern an. Die Menschen achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Und eines der Themen wird sein nächsten Mittwoch, oder jetzt den kommenden Mittwoch, beachte die Warnungen, bereite dich auf den Angriff. Und auf welchen Angriff? Aus dem Kosmos. Pass auf, ein Komet rast auf die Erde zu. Und was ist dann? Und jetzt können wir nicht mehr irgendwelche Raketen starten, um diesen Kometen da zu zerstören oder abzulenken. Und das rast und das schlägt irgendwo ein. Und guck mal, wie viele Kometen schlugen schon auf diesem Planeten ein. Und der Mond ist so ein Zeichen, was alles einschlagen kann. Der hat so viel abgefangen, dieser arme Mond. Schau dir die andere Seite des Mondes an. Die ist zerfurcht von Kometen und Meteoriteneinschlägen. Und dann merkst du plötzlich, der Strom fällt aus und ohne Strom funktioniert nichts mehr. Ja, du sagst ja, mein Strom kommt aus der Steckdose. Ja, meine auch. Aber die Steckdose muss gefüllt werden. Von wo auch immer, von wem auch immer. Wenn die Steckdose leer ist, wird nichts passieren. Auch, dann wird es auch keine Internetpredigten mehr geben. Auch dies wird alles vorbei sein. Wenn es keinen Strom mehr gibt, die Satelliten, in der Bibel heißt es, die Sterne werden vom Himmel fallen. Wenn du dem alten Johannes erzählt hättest, dort auf der Insel Patmos, Sterne werden vom Himmel fallen, da konnte er sich nicht vorstellen, dass drüben Sputniks und Satelliten in der Luft herumschwirren und so weiter. Plötzlich werden die Satelliten runterfallen und dann haben wir kein Navi mehr und Karten haben wir nicht mehr gelernt zu lesen. Doch, du liest es noch. Also, aber wir gehen nur nach Navi und lassen uns vom Navi führen. Ein Blackout nach dem anderen. Das passiert plötzlich. Und dann ist ein Ausfall, dann ist ein Zusammenbruch und dann geht gar nichts. Muss auch gar nicht passieren so schnell. Aber guck mal, die Hacker sind unterwegs. Da legen sie da irgendwo in Niedersachsen, oder Nordrhein-Westfalen, da legen sie ein ganzes Krankenhaus lahm, die Hacker für Tage, da kann nicht mehr operiert werden, da kann das nicht mehr passieren. Hacker! Und auf der ganzen Welt gibt es Hacker. Die Nationen behacken sich gegenseitig. Und stellt mal vor, sowas wird kommen. Also diese Warnungen, Angriff aus dem Weltraum. Und dann am Samstag, nächsten Samstag wird das Thema sein, lass dich nicht bluffen, lass dich nicht verführen. Und dann merkst du jetzt noch etwas, was mir für die nächste Woche groß geworden ist. In der Not merkst du, wer dein Freund ist, auf wem du dich verlassen kannst, wer treu zu dir steht und so weiter. Dann werde ich nächstes Mal über falsches Christentum sprechen. Ist auch ein Endzeitzeichen. Die Menschen werden verführt. Ja, uns kann nichts passieren. Bei uns hat es noch nie geregnet. Und dann hat es geschüttet. Von unten kam das Wasser und von oben kam das Wasser. Also die Natur spielte verrückt. Und sei froh, dass wir noch leben. Ja, wir sind in der Erntezeit, in der letzten Zeit. Gott selbst bringt die Ernte ein. Da, weißt du, jetzt Man muss die Leute nur noch zurüsten. Also mein Auftrag, und ich denke, das Auftrag von vielen Predigern ist, die Geschwister stark zu machen, wenn das alles kommt, dass wir bereit sind. Dass wir uns nicht fürchten, denn die Angst ist der schlechteste Ratgeber. Wenn die Menschen Angst haben, was kommt auf uns zu? Und die Menschen werden mit den Zähnen kläffen oder mit Zähnen knirschen, so steht es in der Bibel, vor den Dingen, die da kommen werden. Gott selbst bringt die Ernte ein und wir sollten nur bereit sein, uns von Gott berühren lassen. Dass eines Tages wird Gott Spreu vom Weizen scheiden. Er macht das alles jetzt. Die Engel Gottes erledigen das. Erst auch in der Corona-Zeit. Livestream oder Predigt im Internet. Alles ist gut und schön. Aber wenn das alles nicht mehr gibt, was macht man dann? Hast du beten gelernt? Kannst du noch die Bibel lesen? Verstehst du die Bibel? Verstehst du auch, was du liest? Hast du den Heiligen Geist? Es wird nicht alles steht in meiner Bibel, die Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen tun des Vaters im Himmel. Und die Frage ist, tue ich den Willen Gottes? Tust du den Willen Gottes? Machst du das, was der Heilige Geist deinem Herzen sagt? Und jeder wird individuell anders geführt. Hast du Öl in deiner Lampe? Und die 10 Jungfrauen, das waren alles Jungfrauen, das waren Mädels, die sind dem Bräutigam entgegengelaufen, gesungen und den Bräutigam erwartet. Und dann der Bräutigam verzog. Und die wurden alles schläfrig. Auch die klugen Jungfrauen wurden schläfrig. Und dann plötzlich merken sie, die Törichten merken, wir haben kein Öl, wir sind nicht bereit, wir sind nicht richtig ausgerüstet. Und dann verloschen sie ihre Lampen und dann heißt es, und sie standen vor verschlossenen Türen. Also ich möchte nicht in der Endzeit beim Herrgott vor verschlossener Tür stehen. Und da heißt es in Offenbarung 22, Vers 12, draußen. Ja, dann kannst du nachher auf die Straße gucken. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und die Lüge tut. Draußen sind diese schlimmen Menschen und ja, die liest und auch ganz besonders die, die sich belügen ließen von diesen lieben Wohlstandsevangelisten, von den frommen Süßholzrasper und so weiter, die ließen sich verzaubern, verhexen und sind betört worden. Ja, das Gott ist treu, Gott bringt mich durch. Hauptsache ich gehe in die Kirche, Hauptsache ich lese die Bibel, Hauptsache ich bin ein bisschen religiös, kann das Vaterunser noch, vielleicht das Glaubensbekenntnis noch ein bisschen, ich komme schon durch, vergiss es. Draußen werden die Menschen sein, die verzaubert wurden, religiös verzaubert. Jesus redet so hart, das schockiert mich in Matthäus 8, Vers 12. Er sagt, aber die Söhne des Reiches, also die Juden hier, werden hinausgeworfen, werden in die äußerste Finsternis und da wird weinen und Zähneklirschen sein draußen. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich diese Bibel lese und meditiere und darüber nachdenke, was kommt auf uns zu. Und deshalb, ich möchte euch Mut machen, nicht in Angst zu verfallen, sondern getrost zu sein. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, liebe Gemeinde. Fürchte dich nicht, liebes Kind Gottes. Der, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Nur nebenbei. Ich bekomme Angst. Vor allem von Menschen, die lau und träge geworden sind. Und der liebe Gott sagt, ich spuck sie aus dem Mund. Matthäus 25, Vers 30. Da heißt es von dem unnützen Knecht, wirft ihn hinaus in der äußerste Finsternis. Lukas Kapitel 13, Vers 28. Und da wird weinen und zähneknirschend sein, wenn nachher die Heiligen versammelt werden mit Abraham, Isaac und Jakob. Und alle Propheten werden im Reich Gottes sein. Aber die Frommen werden draußen sein. Du wirst geschockt sein. Weißt du, nicht die Pastoren kommen in den Himmel, nicht die Christen kommen in den Himmel, nicht die Moslems, Buddhisten oder wie sie alle auch heißen mögen, kommen in den Himmel, sondern nur Heilige. Der Himmel ist nur für Heilige. Da wird kein Unreiner hineinkommen. Die werden alle draußen sein bei den Hunden und streunen und um Hilfe schreien. Was wird deine Zukunft sein, drinnen oder draußen? Das ist die große Frage auch hier an diesem Erntedanktag. So wie es in den Tagen Noahs war. Und die Geschichte wiederholt sich. Und die Bibel gibt uns nur den Rahmen für die Katastrophen, die waren. Und wir können uns genau vorstellen, so wird es auch sein. Wie es war in den Tagen Noahs, so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich habe gestern euch darüber gesagt, du musst nicht glauben, dass der Noah für die ganze Welt die Arche gebaut hat. So viele Leute hätte die Arche gar nicht aufnehmen können. Die Wissenschaftler sagen, dass zur Zeit Noahs mindestens 150 Millionen Menschen gelebt haben. Also die passen gar nicht in die Arche rein. Nicht mal alle Tiere, die er mitgenommen hat. Noah muss ja nur für sich selbst und seine Familie die Arche bauen. Nur für sich selbst. Und nur seine Familie wurde gerettet. Und das, was in der Arche war, nur seine Familie wurde gerettet, ihr Lieben. Mehr konnte er damals nicht tun, er musste nur für sich selbst sorgen. Und Geschwister, deshalb ist auch heute für uns so wichtig, sorg für dein Heil. Was nützt es, wenn man anderen predigt und selbst verloren geht? Wenn man für andere betet und selbst verloren geht? Was nützt es, wenn man andere in den Himmel bringt und selbst verloren geht? Jeder muss für sich selber sorgen. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, heißt es. Die Bibel gibt uns den Rahmen vor. Die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und ich werde heute einige Beweise antreten, dass die Geschichte sich wiederholt. Da brauchst du, und jedes Volk hat irgendeine Überlieferung von den Naturkatastrophen, was die Sintflut war, insbesondere, wo der Kometeneinschläge gab. Und es gab furchtbare Kometeneinschläge. Und die Völker rieten davon. Ja, der Noah hätte die Welt nicht retten können. Nur für sich selbst. Und Geschwister, ich muss für mich selbst sorgen. Ich kann nicht für euch sorgen. Ich kann nicht für meine Kinder sorgen. Ich kann nicht, ja, für meine Lieben sorgen. Ich muss für mich selber sorgen. Und wenn ich gerettet werde, wird mein Haus auch gerettet werden. Und deshalb, ich muss alles dran setzen. Ja, Noah hat alles getan, was er konnte. Er gab uns nur ein Beispiel, dass man ein Boot baut, ein Schiff baut, ein Schifflein baut, auch wenn es ein Paddelboot wäre. Aber Gott hat ihm gesagt, hier, bau ein Schiff und rette, was sich retten lässt, deine Familie insbesondere. Und die Menschen ließen sich nicht vom Geist Gottes was sagen. Sie waren verstockt. Ach, Noah, du bist verrückt, ein Spinner bist du. Wenn ich so die Leute heutzutage höre, wenn das Evangelium irgendwo gepredigt wird, auch im Internet hier, da denken die Leute, wir sind Spinner, wir sind Phantasten, wir sind Verrückte, wir übertreiben das alles. Es ist später, als du denkst, Nummer eins. So, die Menschen ließen sich nichts mehr sagen, die waren so verstockt und von den Dämonen so versaut. Lies mal die Geschichte, 1. Mose 6 und dann die folgenden Kapitel. Die Menschen haben sich mit Dämonen vereint, dieser Schlangengeist, da hat diese Menschen beherrscht. So auch heute, jeder muss für sich selbst sorgen, sich selbst in Sicherheit bringen. Noah predigt 120 Jahre. Lass dich retten, lass dich erlösen, lasst euch befreien. Bald ist es zu spät, bald ist die Nacht, wo niemand mehr sich retten kann. Und Gott schloss die Tür zu, steht von der Arche. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Gott etwas zuschließt. Du kannst machen, was du willst, kannst dich strampeln, so viel du willst, kannst beten, so viel du willst. Es ist zu spät. Und Gott schloss die Tür zu. Noah hat vielleicht gesehen, das sind meine Verwandten, meine Freunde, meine Bekannten. Aber die wollten es nicht hören. Gott schloss die Tür zu und diese Tür wurde nie mehr aufgemacht. Die sind durchs Dach ausgestiegen nachher. Ja. Die Menschen waren damals nur mit den irdischen Dingen beschäftigt. Bauen, pflanzen, sehen, heiraten, wieder verheiraten, sich scheiden lassen. Was es war, ja, die haben nur das Leben genossen. Und das war alles. Hier sehen wir, Gott macht keinen Unterschied, ob du jetzt dieser Rasse angehörst oder jener Rasse angehörst. Gott sieht das Herz, ist dein Herz in Ordnung? Der ihm glaubt und der, der ihm nicht glaubt, macht er einen Unterschied, der ihm dient und nicht dient, der ihm gehorcht und nicht gehorcht. In der Endzeit gibt es eine große Trennung zwischen den Geretteten und den Verlorenen. Für die, die drin sind bei der Hochzeit des Lammes oder hier mit dem Bräutigam, was wir haben bei den Jungfrauen und so weiter, die drin sind und die draußen sind. Und da gibt es noch eine Geschichte in der Bibel. Da kommt der Großgrundbesitzer, der eine Hochzeit macht, kommen die Gäste, die zu der Hochzeit gekommen, anzusehen. Und dann sieht er, da hinten sitzt einer mit seinem Maßanzug, in Zylinder wahrscheinlich und eine Fliege oder was weiß ich alles und sagt, Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an. So viele Menschen haben sich ins Reich Gottes reingeschmuggelt. Ich bin katholisch, bin evangelisch, bin pfingstlerisch, bin charismatisch, was weiß ich. Ich gehe dorthin und dorthin. Nein, du hast kein hochzeitliches Kleid. Und das ist das Schlimmste. Vielleicht, ich habe mal in Heilbronn gepredigt, in einem Missionszelt haben wir gehabt, und da steht plötzlich eine Frau hoch auf dem Stuhl und sagt, Pastor, dein Nachthemd will ich nicht haben. Da steht, mein Nachthemd brauchst du nicht. Aber du brauchst das Hemd. Oder das Kleid des Heils, dieses leinene Kleid, gerettet sein durch die Gnade Gottes, ohne große Leistungen und was weiß ich, aus der Liebe Gottes. Die Sintflut kam und sie raffte alle dahin, die nicht in der Arche waren. Ja, die Quellen taten sich auf und sogar die höchsten Berge wurden bedeckt. Das ist, was die Bibel uns gibt als Rahmen. weil wir sonst gar nichts mehr wüssten. Wir sind in einer Welt, in einer Zeit, wo wir verdummt worden sind durch die Wissenschaftler und durch die ganzen Philosophen und Psychologen und wie sie ganzen heißen. Das war alles nur Einbildung, das ist nur eine Fantasie der Leute. Aber die Leute haben noch ein, jeder Mensch hat noch ein Unterbewusstsein und jeder Mensch spürt, da ist was, da muss was kommen. Da passiert was. So kann es nicht mehr weitergehen, bis in am Ende die Erde veraltet, wie ein Kleid steht in der Bibel. Und die Sintflut war ein Werk der Reinigung. Die Flut reinigte den ganzen Schmutz, das ganze Teufelszeug wurde weggefegt. Alles, was Fleisch war, was Schlangensamen dazugehörte. Und deshalb dauerte die Flut 40 Tage. Ich will auf diese Dinge eingehen. Ich werde auch noch andere Dinge euch noch sagen. Verstehst du? Wir sind in der Erntezeit. Die Flut dauerte 40 Tage. Das ist eine Zahl der Reinigung, der Zahl der Prüfung, der Zahl der Erprobung. Jetzt muss der arme Noah 40 Tage hören, wie das schüttet, in Strömen gießt und wie das Wasser immer steigt und die Arche ein bisschen von dem Wind hin und her bewegt wird. Die Prüfung erfolgt im Hinblick auf die Erde und das Leben des Menschen. Wie nichtig ist doch das Leben? Wie schnell läuft das Leben ab? Und die erste Prüfung galt dem Adam. Auch er wurde geprüft. Zwei Bäume im Garten. Und ihr wisst ja, was da passierte. Adam wurde geprüft. Und dann aß er vom Baum des Erkenntnis. Und wir haben jetzt die Früchte der Erkenntnis. Weißt du, der Mensch hat so viel Verstand, aber er ist doch dumm. Er begreift nicht, wie spät es ist. Weil er nicht die Zusammenhänge sieht, nicht die Geschichte versteht, was alles dran ist. Ja, jetzt wird geprüft, ob die Erkenntnis was wirkt. Weißt du, Gott hat die Erkenntnis gegeben. Kommt, esst, lasst euch schmecken von diesem Baum der Erkenntnis. Ich denke nur an Salomo. Der Salomo betet ganz fromm bei der Einweihung des Tempels. Lieber Vater, Gott sagt, du darfst drei Sachen wünschen. Und dann sagt er, lieber Vater, ich möchte Weisheit haben. Und er hat Weisheit bekommen. Aber Tag drauf, da kommen zwei Frauen und streiten sich um ihr Kind. Die eine hat das Kind erdrückt und der andere Frau das Kind lebt. Und was soll er machen? Muss jetzt entscheiden, er muss die Weisheit, die Erkenntnis, die Gott ihm gegeben, einsetzen und jetzt wird er geprüft. Und wir wissen das salomonische Urteil. Und so, Gott gab den Menschen Erkenntnis und ganz tolle Erkenntnis, was der Mensch alles kann. Ich bin begeistert durch Erfindungen, Entdeckungen, Entwicklungen. Aber jetzt wird geprüft, was machst du mit dem allen? Gebrauchst du es für das Gute? Noah wurde 40 Tage, musste auch ertragen, dass der Regen vorbei war. 40 Tage, das ist auch eine Prüfung. Kannst du geduldig sein? Kannst du abwarten, bis die Flut abgesickert ist? Kannst du es warten? Und ja, er wartet 40 Tage. Zuerst lässt er den Raben fliegen, dann lässt er nachher eine Taube fliegen und dann weiß er, jetzt ist Zeit, jetzt, nachdem diese Taube den Ölzweig bringt, jetzt kann ich das Dach abdecken. Das zweite Buch Mose, das ganze zweite Buch Mose, Exodus, besteht aus 40 Kapiteln und da ist die Prüfung für das Volk Israel. Die müssen durch die Wüste gehen und die werden geprüft. Vertraut ihr Gott? Hofft ihr auf den Herrn? Geht ihr mit dem Herrn? 40 Kapitel und jedes Kapitel ist für sich selbst in sich selbst abgeschlossen und die mussten lernen, auf Gott zu schauen und Prüfung gehört zum Leben. Deshalb zweiter Buch Mose ist eine Prüfung für Israel und bald gehen die Lichter aus. Mit der Flut nahm Gott seinen Geist von der Erde, spülte alles weg, was weggehört. Die Sintflut ist kein Märchen, glaubt doch nicht irgendwelchen Bibelkritikern, Atheisten oder gottlosen Menschen. Die Sintflut ist eine Realität und was nicht glaubst, Samuel Keller hat mal ein Buch geschrieben und die Bibel hat doch recht, das ist natürlich schon ein altes Buch, aber der hat versucht zu beweisen, dass alle Völker dieser Erde von einer Sintflut sprechen. Und das war kein christliches Buch. Dieses Buch und die Bibel hat doch recht. Und die Bibel hat recht, was man alles gefunden hat. So glaubt nicht den frommen Schwätzern, die da von der Theologie was beweisen wollen, die gaukeln die nur vor. Alle Völker dieser Welt wissen von der Sintflut. Nur die dummen Atheisten wollen es nicht wahrhaben, dass sowas gab. Armenier, da wo jetzt ein bisschen so Techtelmechtel, so Krieg ist, die Armenier feiern Neujahr, dort ist der Berg Ararat und die Arche dort gelandet und die feiern dann diesen Monat Navassar, das ist der erste Monat, wo sie für sie der erste Monat ist, wo die Arche auf dem Berg Ararat gelandet ist und es wird erzählt in der Legenden, in der Überlieferung und zwar alte Überlieferungen, nicht die neuen, die irgendwie gefärbt und gefälscht werden sein könnten. Um 260 vor Christus, da war dieser babylonische Geschichtsschreiber Berossus. Und dieser Berossus, ein Zeitgenosse von Alexander den Großen, und er beschreibt, dass die Armenier immer zum Neujahr hochsteigen auf den Berg Ararat, schneiden von der Arche einen Spalt ab, nehmen es nach Hause und verherrlichen es als Reliquie. Das ist unsere Rettung gewesen. Wir sind hier gerettet worden und die erinnern sich an ihre Rettung. Also sogar Völker dieser Welt. Und der Berossus stützt sich auf Darstellungen von den Armeniern, aber auch aus eigenen Urkunden. Er war ein Geschichtsschreiber, also der hat sehr genau beschrieben, kannst ja googeln, wenn du willst. Und die Babylonier hatten auch ihre Sintflutsagen von den 10 Patriarchen, die hier vor der Sintflut regierten. Und sie reden von 10 Urkönigen, die vor der Sintflut lebten. Und da heißt es in ihrer Überlieferung, der letzte Patriarch, und bei uns ist es der Noah, aber in ihrer Überlieferung auf diesen Tonscheiben, was man gefunden hat, da heißt es, da hat ein Gott dem letzten Patriarchen geboten, alles Getier mitzunehmen, alles Wissen irgendwo aufzuschreiben, irgendwie festzuhalten, denn da wird eine Flut kommen und wird alles wegraffen. Er soll sich ein Schiff bauen. Dort wird geschildert, das, was der Noah von den Sumerern später alles übernommen hat und hinterließ. Wir haben hier diese Gilgamesch-Epos, das ist eine Geschichte, man hat hunderte von Tonplatten gefunden, Keilschriften, da wird die Geschichte aufgeschrieben. Ein paar Teile sind hier bei uns im Pergamon-Museum ausgestellt. Da sieht man, also was die alles so in Kurzform festgehalten haben. Auch die Inder haben eine Überlieferung von der Sintflut in ihren Veden, der kann selber studieren und so weiter. Ich habe das studiert zuerst, bevor ich nach Indien fuhr. Ich habe mich innerlich vorbereitet, wir haben Bücher durchgelesen von Indien, damit ich den Leuten nicht irgendetwas erzähle, was christlich ist, sondern dass ich zuerst mal ihre Sprache spreche. Und ich bin Gott dankbar, dass ich dort in Kalkutta den William Carey, seine Missionsstation besuchen durfte. William Carey war ein Engländer, der hat ja versucht, die Hindus für Gott zu erreichen. Und dann hat er den Leuten gesagt, ihr müsst euer Beten aufschreiben, das, was mündlich überliefert ist, aufschreiben. Er gab sogar diese Schrift ihnen. Und er sagt, ihr müsst ja verstehen, was ihr glaubt und was ihr denkt. Ihr müsst eure Religion, diese Wahrheiten anerkennen und erkennen. Und in den Veden wird berichtet, vor der Flut war ein König, Herrscher, dieser König, Sakyavata hieß er, und übersetzt war sein Name, oder ist sein Name, Vollbringer des Guten. Sakyavata hat von Gott einen Impuls bekommen, er liebte den Gott des Weltalls, so wird dort erzählt. Und er bekam im Traum eine Inspiration, eine Botschaft, er sollte so schnell wie möglich ein Schiff sich besorgen und dergleichen. Da werden drei Teile dieser Welt untergehen, auch komisch, drei wieder. Die werden versinken im Ozean des Todes innerhalb kurzer Zeit. Aber dieser Geist hat im Traum, oder dieser Gott hat im Traum gesagt, ein Schiff werde ich senden und alle, die in diesem Schiff sind, die werden gerettet. Also ähnlich wie die Arche, nur der Rahmen ein bisschen anders. Er hat auch geweissagt, und das ist das schön Interessante, und ich werde nachher am Schluss nochmals darüber was sagen. Und dieser Gott hat ihm gesagt, am Ende, da wird, also am dritten Tag, da wird die Schlange versuchen, das Schiff umzuwerfen und umzukippen und zerstören, dass er nicht gerettet wird. Aber dann sagte dieser Gott, aber fürchte dich nicht. Ich werde dich bewahren. Wenn in dieser dunkelsten Nacht werde ich dich bewahren, behüten, bis die Nacht vorbei ist. Das gleiche gilt auch bei den Chinesen. Also hier bei diesem Inder sind 8 Leute auch gerettet worden in dieser Legende. Nur 8 Leute. Nur die Familie. So, auch die Chinesen haben einen Bericht von der Flut, obwohl sie das nicht wahrhaben wollen. Das ist ja alles kommunistisch. Der Drache regiert in diesem Land. Aber der König Yao, der erzählt, er hat sie überlebt. Und er und seine 3 Söhne, in einem Schiff wurden sie gerettet. Noah und seine 3 Söhne, das ist die Geschichte wieder, die wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch die anderen Völker haben solche Geschichten. Die Griechen, sie haben mehrere Flutsagen und Entstehungssagen, wie das entsteht. Auch wir Deutsche, Germanen, in der Sagenwelt von Edda, da wird auch von einer Flut erzählt. Diese Flut kam und raffte sie alle dahin. In Mexiko, die Indios erzählen, ja, unsere Vorfahren landeten auf einem hohen Berg. So wie wir hier vom Noah haben. Und erzählen, was da alles passiert, wie sie überlebt haben. Naturkatastrophen, die werden kommen. Diese werden nicht erspart werden. Jetzt ist mal zuerst mal Erde dran. Was wir hier erleben, ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch oder eine Flutkatastrophe. Wir wissen ja, was Tsunami war, wie viel das zerstört hat, wie viele Menschen da starben. Gar nicht so lange her. Aber wir haben ja alles vergessen. Wir haben alles vergessen. Und alle Völker haben irgendwo in ihrem Unterbewusstsein eingraviert, dass es einen Gott gibt. Aber nicht nur das, sondern dass Gott die Menschen liebt und die Menschen retten würde. Und ich werde ein Schiff schicken und das Schiff wird dich mitnehmen und dich retten. Und Gott hat uns einen Heiland geschickt, Jesus Christus, Halleluja, der uns gerettet hat. Und in der dunkelsten Nacht, der Herr Jesus stieg am dritten Tag in die untersten Orte der Hölle und hat den Teufel gefangen genommen, das Gefängnis gefangen geführt. Das haben wir in der Heilsgeschichte, obwohl das jetzt Indien weit weg ist. Deshalb bauten die Menschen später den Turm zu Babel, um Gott näher zu kommen. Jetzt hör mal zu. Und aus diesen Trümmern entstand dann dieser Sekurat, der Sumerer, dieser Turm zu Babel, eine Pyramide. Die Leute wollten Gott näher kommen. Und dann fand dort in Babylon eine Schrift, eine Keilschrift in Borsipa und ja, da wird erzählt, auf dieser Keilschrift, da fand die Sprachverwirrung statt und es wurde von einem König, alten König gegründet, aber nicht vollendet, dieser Sikkurat, dieser Turm, diese Pyramide. Und in dieser Tontafel steht drin, da, während der Tätigkeit, da kam ein Unwetter, da kamen Blitze und Donner und so weiter und die 7 Lichter gingen aus und die konnten nicht mehr weiterarbeiten. Sie haben sich erschrocken. 7 Planeten. Glaub mir, die Erde wird sowas werden wie eines Tages, oder wie jetzt inzwischen die Venus und der Mars ist oder Jupiter ist, sind leere, verbrannte Erde. Ja, da gab's mal Wasser, da gab's mal Leben, da war was da. Und hör mal, die Bibel sagt, das alles wird passieren. Die Hitze, das wird alles verbrennen. Ich will dir nicht Angst machen, aber dieser König Borsipa hat erbaut und von der Erschaffung der Welt bis zu dem, wo sie den Turm nicht mehr ausführen konnten, sind 42 Generationen. Du kannst jetzt ausrechnen, wie genau sie die Welt berechnet haben, wo die Zeit berechnet haben, 42 Generationen, 3 Generationen ist 3 Jahrgänge, also erste, zweite Generation, dritte Generation, das sind 100 Jahre. Und jetzt kannst du ausrechnen, wahrscheinlich war die Vertreibung aus dem Paradies 4200 Jahre alt. Und da heißt es, Borsipa setzte nicht mehr den Gipfel, also das Dach, weil die Sprachverwirrung stattfand. Und da heißt es, ja, wir haben einander nicht verstanden und wir sind nicht mehr weitergekommen und wir sind alle auseinandergegangen. Diese Blitze, die haben die Steine, diese gebrannten Steine zersplittert und zerspalten, also wir konnten das Werk nicht ausführen. Und gerade Turmbau zu Babel und Abraham, da beginnt Gott wieder eine besondere Offenbarung, versucht Menschen wieder zu gewinnen und sagt, Abraham, geh aus Ur in Chaldea, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott hat die Menschen aufgesucht und dann hat uns Jesus gegeben. Gott kommt in Jesus zu uns und das habe ich auch gestern euch gesagt. Das letzte Mal hat der liebe Gott im Paradies gesprochen zu Adam. Adam, wo bist du? Und dann hat er nicht mehr gesprochen. Jahrhunderte, Jahrtausende. Und dann wieder durch Jesus Christus kam auf diese Erde und dann redet er mit den Menschen, spricht mit den Menschen. Und wer meine Stimme hört und mich versteht und so weiter, hat Jesus gesagt, der sieht den Vater, den Gott im Himmel. So, mit Jesus hat eine neue Geschichte angefangen. Und dann heißt es in der Bibel, das Evangelium wird gepredigt auf der ganzen Welt. Und dann wird das Ende kommen. Und wir haben das erlebt, überall auf der ganzen Welt. Diese Predigt heute Morgen, die kannst du in Kanada hören, wenn du Deutsch verstehst. Und du kannst diese Predigt irgendwo in Mauritius hören. Da haben wir Leute, wo die Predigten hören. Du kannst in ganz Deutschland hören. Und wir haben Leute gehabt, die sogar in China diese Predigten gehört haben. Das Evangelium wird gepredigt, aber nicht nur von mir, von vielen anderen Predigern, die das Evangelium verkündigen. Jetzt ist die Zeit reif. Jesus baut seine Gemeinde und er kommt, um seine Gemeinde zu holen. Erntetag. Für Gott, Jesus, bringt die große Ernte ein. Die Menschen, die an ihn glauben, im Vertrauen, in ihr Leben aufgenommen haben, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Die Erde ist wieder auf dem Weg, das zu werden, was sie mal war, wüst und leer. Weißt du, wir lesen 1. Mose 1, Vers 1, und Gott schuf Himmel und Erde, wunderbar, herrlich, fantastisch. Und dann ist Punkt, und die Erde war wüst und leer, Vers 2. Und dazwischen ist etwas passiert, da war Luzifers. Ich will nur Theologie, ein bisschen Geschichte euch weitergeben, damit wir wissen, was passiert. Und das vielleicht vor Jahrtausenden irgendwo. Und es braucht Lichtjahre, bis es zu uns kommt. Und jetzt haben wir das, den Knall, diesen Urknall, von dem die Leute immer so reden. Der Aufstand gegen Gott. In Jesaja Kapitel 34, Vers 4 lese ich, selbst die Gestirne, die Planeten vergehen und der Himmel rollt sich wie ein Buch zusammen, sein ganzes Heer verwelkt wie ein Weinlaub und schrumpft und vertrocknet wie die Feigen. Ich hatte jemand Feigen gebracht und Wein, verstehst du? Das rollt sich zusammen, plötzlich ist nichts mehr da. Und alles Heer des Himmels zergeht und der Himmel wird zusammengerollt wie eine Buchrolle. Das steht in der Bibel. Nicht nur, dass die Erde leidet und die Erde seufzt, so die Natur seufzt, die ganze Kreatur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes, dass die endlich erlöst werden. Aber wir sind noch nicht so weit. Und in der Bibel heißt es, und wir werden in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde, auf einer neuen Erde leben. Und dann kommt diese Stadt Gottes, dieses neue Jerusalem herab. Und weißt du, wie groß Jerusalem, dieses neue Jerusalem ist? 2500 Kilometer so und 2500 Kilometer breit und 2500 Kilometer hoch. Das kannst du gar nicht vorstellen. Passt gar nicht rein in diese Welt. Aber das hat Gott uns vorbereitet. Die Hütte Gottes bei den Menschen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und deshalb, es lohnt sich, eine ganze Sache mit dem Heiland zu machen. Es lohnt sich. Halleluja. Deshalb, Gott lässt die Engel jetzt frei, die Ernte zu sammeln und einzubringen. Das Feld wird abgeerntet und das Feld liegt dann brach. Und dieselben Engel beseitigen jedes Hindernis der Ernte. Die Engel, diese Gerichtsengel, die Welt vergeht mit ihrer Lust und wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und bald werden wir diese Dinge hautnah erleben. Und ich danke Gott, dass ich das noch nicht erlebt habe. Dass ich verschont worden bin und dass wir jetzt uns noch in Frieden uns entfalten und entwickeln können. Bald gehen in der Welt die Lichter aus, was es auch immer sein mag. Diese Erde wird ein toter Planet sein, wüst und leer abgeerntet, so ähnlich wie die Mondlandschaft. Pass auf, das wird kommen. Glaubt doch nicht, was die Wohlstandsevangelisten sagen, wir haben Himmel auf Erden. Nein, sowas gibt's nicht. Erst wenn Christus uns abgeholt hat, wir werden bei Christus sein und wir werden mit Christus herrschen in der Luft. So steht es in der Bibel. Ganz was anderes, als was gepredigt wird. Joel Kapitel 3, Vers 4. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große, schreckliche Tag des Herrn kommt. Also zuerst kosmische Katastrophe. Und dann hören wir die Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, Vers 20 von Petrus. Und Pfingsten war die erste Weizenernte in Israel, das war die erste Ernte. Das war eigentlich Pfingsten ist nichts anderes als Erntedankfest. Das ist Pfingsten nach der Bibel. Die erste Ernte, nachdem die Kinder Israel ins gelobte Land gekommen sind. Und da heißt es hier vom Joel, hier Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 20, eine Botschaft vom Joel. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht der Herr, ich will ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Visionen und Gesichter haben. Und meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausfüllen oder sie erfüllen und sie sollen weissagen. Geschwister, wir erleben, Gottes Geist arbeitet an uns, Gott rüttelt. Und jetzt, pass auf, halt dich fest, Corona könnte der Anfang sein. Der Anfang, da kannst du nichts dagegen machen, da kannst du dich sträuben, da kannst du dich impfen lassen, deine Impfung wird nichts taugen, da wird die ganzen Medikamente, die du schlucken wirst, wird es nicht taugen. Weißt du, wenn Gott etwas zulässt, kann kein Mensch mehr verhindern. Und Jesus wird kommen zum zweiten Mal und das wird viele überraschen, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. und so weiter. Und dann noch die Geschichte, was der Petrus predigt. Und es sollen Wunder geschehen am Himmel und Zeichen auf Erden, Wunder am Himmel. Weißt du, für die alten Menschen war das alles, was im Kosmos geschah, Wunder. Das konnten nicht verstehen, nicht begreifen, weil sie sowas noch nie erlebt haben. Die haben keine Teleskope gehabt, keine Satelliten gehabt und keine irgendwelche Booten oben im Weltraum. Die haben keine Ahnung gehabt. Aber Zeichen am Himmel werden geschehen, dass heute über unsere Köpfe Satelliten kreisen und sogar Leute dort arbeiten, Experimente machen. Das ist auch ein Zeichen. Ein Zeichen am Himmel. Du kannst abends manchmal sehen, also ich kann manchmal, wenn je nachdem wie der Mond steht und wie das Licht ist, ich kann sogar Satelliten sehen, wie sie vorbeifliegen. Zeichen am Himmel. Stell dir mal vor, der Johannes hätte das gesehen, der hätte gesagt, ich bin verrückt, jetzt fliegen schon die Sterne durcheinander. Und das alles passiert. Und es werden Wunder und Zeichen geschehen. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet und er soll gerettet werden. Jesus zweites Kommen wird überraschend sein für die ganze Welt. Er kommt wie ein Dieb in der Hand, in der Nacht. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb in der Nacht. Wer hätte geglaubt, Februar, dass da irgendwo so Virus losgelassen wird, was wir Corona nennen, können wir auch anders nennen. Aber wer hätte es gedacht, so plötzlich, über die ganze Welt, die Gerichte Gottes, wenn sie kommen, sie gehen weltweit. Sie werden nicht nur die Deutschen treffen und nicht nur die Amerikaner und nicht nur die Russen. Das werden alle Leute treffen. Und Gott sagt, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren vor der weltweiten, dieser globalen Versuchung und Anfechtung. Und hier, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, hat der Herr gesagt. Und dann werden die Himmel mit tosendem Lärm vergehen. Mit tosendem Lärm vergehen. Die Himmel, nicht die Erde. Die Himmel. Und die Menschen, denen das bange. Die Himmelskörper werden verglühen im Feuer, so schreibt Petrus. Und die Erde und alles, was darauf ist, wird zerschmelzen. Zerschmelzen. Wenn ihr bedenkt, dass das alles auf diese Weise einmal vergehen wird, was für ein Ansporn müsst ihr, ja, für euch sein, dass ihr ein heiliges Leben führt, das Gott gefällt, lebt in der Erwartung des großen Tages, heißt hier von Petrus, den Gott herbeiführen wird. Tut das eure dazu, dass er bald kommen kann, ich bin fertig, Herr, hol mich ab, ich stehe an der Bushaltestelle, verstehst, tut alles daran, dass wir abgeholt werden, dass der letzte Heide sich bekehrt, und sobald der letzte Heide sich bekehrt, wird Jesus Christus kommen. Aber wo ist der letzte Heide? Der letzte Ungläubige? Die Nationen müssen kommen, müssen gerettet werden. Und der Himmel wird dann, heißt es hier, in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden zerschmelzen. Diese Kometen, Meteoriten, was sie einschlagen. 1. Thessalonicher 5 sagt, dass das alles plötzlich passiert, in einem Augenzwinkern. So schnell kannst du gar nicht gucken. Plötzlich, wie die Wehen eine schwangere Frau überfallen. Und es geht um die Entrückung der Gläubigen, dass sie plötzlich verwandelt werden, nicht mehr da sind. So wie in Hebräer Kapitel 11, Vers 5, dieser Henoch, er war nicht mehr gefunden. Und Henoch lebte auch in einer schrecklichen, gottlosen, heidnischen Zeit. Die Leute haben mit den Dämonen verkehrt. Er wurde weggenommen, wurde entrückt, entführt, von Gott geschnappt und versetzt in eine andere Region. 1. Korinther 15, Vers 51 lese ich. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt. All die Gläubigen, die mit Jesus vereint sind, die werden dem Zorn Gottes entgehen. All die Gläubigen. Und die Frage ist, bist du mit Jesus vereint? Du musst nicht mit mir vereint sein. Du musst mich nicht verstehen. Ich muss dir nicht sympathisch sein. Aber ist Jesus nicht sympathisch? Verstehst du ihn? Sind wir mit Jesus ein Geist, eines Sinnes? Und wir werden ihn in der Luft treffen. So steht es in meiner Bibel. In der Luft treffen. Und wir werden dort für ewig und immer sein. In Sirach lese ich noch davor. Sirach 35, Vers 20, sein apokryphisches Buch. Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis über die Wolken. Sein Gebet reicht bis über die Wolken. Wer Gott wohlgefällt, und die Frage ist, ruht das Wohlgefallen auf dein und mein Leben? Werde ich es sein, wirst du es sein, der das Ziel erreicht? Wir sollten alle dran setzen und dran arbeiten. 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus Christus zu ihm führen. Denn das sagen wir euch ein Geheimnis, liebe Brüder und Schwestern, als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, dass wir denen nicht zuvorkommen, die heimgegangen sind, die verstorben sind, wie werden denen nicht zuvorkommen? Mach dir keine Sorgen, und was ist mit dem, und was ist mit denen und mit jenem, wie werden denen nicht zuvorkommen? Denn er selbst, der Herr, heißt es hier, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Engels, des Erzengels und die Posaune erschallt, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden auferstehen in Christus. Wir werden auch, unsere Erlösung ist eine kosmische Geschichte. Unsere Erlösung, eine kosmische Geschichte. Ich predige im Laufen, das ist bei Heilbronn, in einem Dorf oder Ortschaft, im Missionszelt, und ich kündige mir meine Themen an, was ich als nächstes predigen werde. Und dann sage ich, Leute, kommt am Sonntag zum Gottesdienst oder in die Zeltmission, und ich werde sagen euch, wann Jesus kommt, ich kann euch auf die Sekunde genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Dann steht der Pfarrer, haben mir die Leute erzählt, auf der Kanzel und sagt, Leute, geht nicht ins Missionszelt, dort predigt ein Sektenprediger, der will behaupten und genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Kein Mensch weiß Tag und Stunde, wann der Sohn Gottes kommt. Und dann sagt, geht nicht hin. Und da kamen erst recht die Leute, das Zelt war voll, denn die wollten alle erfahren, wann wird Jesus kommen. Und weißt du, da habe ich diese Stelle genommen als Predigttext. Der wird kommen beim Ton der letzten Posaune. Beim Ton der letzten Posaune. Wann wird das sein? Ja, bis zum Ton der letzten Posaune, bis hier. Denn wir wissen ja, wenn die letzte Posaune blast, dann kann sich keiner mehr bekehren. Aber beim Ton, sobald der Engel ansetzt, findet die Erlösung statt, die Entrückung der Gemeinde Jesu, kommt die Wiederkunft Jesu. Und danach werden wir, die wir leben, mitverwandelt, ihm entgegen in die Luft gerückt. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Halleluja, ich freue mich. Das wird ein glorreicher Tag sein, wenn wir bei dem Herrn sein werden. Und Jesus kommt in einer Zeit, wo keine Gefahr droht. Hör mal, die Wiederkunft Jesus findet statt in einer Zeit, wo keine Gefahr droht, kein Krieg ist. Keine großen Katastrophen passieren, wo die Leute sagen, Friede, Friede, Sicherheit, Herrlichkeit, was weiß ich alles, wo alles ganz ruhig ist, wo alles so vor sich hin plätschert, wo alle zufrieden sind, gute Ernte, wir haben Arbeit, wir haben unser Auskommen. Wo der Antichrist und seine Komplizen, ja, mit ihrer Weltordnung, neuer Weltordnung triumphieren. Wir machen das schon alles. Wir haben das alles unter Kontrolle. Und es ist schlimm, wenn Leute sagen, wir machen das. Wir schaffen das. Und guck mal, was wir alles so geleistet und gemeistert haben. Und ja, Jesus kam, als Pax Romanum war, Kaiser Augustus regierte. Deshalb haben wir auch den Monat August nach dem Kaiser benannt, weil dieser Stoffel sich was eingebildet hat. Ich. Oder dann der Kaiser Octavianus, dann haben wir Oktober. Weißt, Friede. Und Jesus kam in eine Zeit, wo, ja, Friede war. Das Römische Reich war durch Limes eingemauert. Und die Chinesen hatten ihre eigene Mauer sich selbst abgekapselt. Alles zu der gleichen Zeit. Die haben sie abgekapselt, die Völker. Wir leben und so weiter. Und kam zu einer Zeit, wo keines mehr dachte, wo keines wahrhaben wollte. Wo die Leute Erfolge feierten, Siege feierten, Triumphe feierten, Brot und Spiele hatten. Jesus kommt in einer Zeit, wo Menschen selbst zufrieden sind. Oh, das reicht mir. Wenn ich mein Auskommen habe, das reicht mir. Ja, selbstsicher, selbstgefällig. Jesus wird kommen in einer Zeit, wo niemand mehr darüber redet. Vielleicht Pastor Matu das noch, aber sonst höchstens zu Weihnachten, dass man über das Kommen Jesu redet, das Baby Jesus da in Nazareth. Niemand wird ihn erwarten. Sag mir, nenn mir die Christen, die Jesus heute noch erwarten. Im Internet, da kannst du googeln, so viel du willst. Da wirst du kaum Leute finden, auf Facebook-Seite, kaum Leute finden, die Jesus erwarten. Komme bald, Herr Jesus. Aber wir sollten ja regelmäßig beten. Herr, komme bald, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Wo sind die Leute, diese Leute, die Christus erwarten? Ich möchte ein bisschen einen Exkurs machen, ein bisschen ausschweifen. 2. Samuel Kapitel 15, Vers 13 und folgende Verse ist das Bild von der Entrückung, von der Ernte Jesu. Das ist die Geschichte von der Verschwörung Absaloms gegen seinen Vater, gegen David. Absalom will den David vom Thron stürzen. Und der Teufel wollte Gott vom Thron stürzen, deshalb diese ganze Erde ist verdorben worden. Und dann heißt es, und dann gibt es für uns nur eines, hat David gesagt, wir müssen fliehen, wir müssen fliehen, wir müssen fliehen, damit wir nicht dem Absalom in die Hände fallen und seinen Anhängen, wir müssen fliehen. Und David hat hier gesagt, Leute, ihr, die gläubig seid, die ihr mich liebt, die ihr mir vertraut, wir müssen fliehen. Und wir müssen sofort aufbrechen und beeilen, sonst überwältigt er uns hier in der Stadt und dann wird er alle Bewohner abschlachten, wir sind verloren. Und dann würde bestimmt ein großes Blutbad entstehen. Und Davids Leute antworten, König, wir stehen zu dir, tu, was du richtig hältst. König, wir stehen zu dir. Christen sollten zu Gott, zu Jesus stehen. Jesus, tu, was du willst, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und David floh mit seiner Familie und allen Anhängern aus der Stadt sofort, weil er diesen Eindruck hatte, wir können uns da nicht auf milde Gnade und Güte verlassen, wir müssen etwas tun. Und nur seine Nebenfrauen hat er dort gelassen, im Palast, dass das Palast beaufsichtigt wird. Und er ging mit seinem Gefolge bis zum Haus am Stadtrand und dann macht er Halt, dieser David, und macht Stopp. Und dann ließ er alle an ihn vorbeiziehen. Und auch die königliche Leibwache, 600 Mann insgesamt. Und dann hat er gefragt, und so weiter, wollt ihr bei mir bleiben? Wollt ihr bei mir bleiben? Und die haben gesagt, ja, wir wollen bei dir bleiben. Und die sind dann mit ihm mitgezogen und in die Bresche gesprungen. Pass auf, so kämpft Gott. Wir sind im Tal der Entscheidung. Wir müssen uns entscheiden. Und wollt ihr bei mir bleiben? Und Jesus fragt dich und mich, willst du bei mir bleiben? Willst du zu mir halten? Willst du dich zu mir bekennen? Und die Brüder haben da gesagt, ja. Und passt auf, was da passierte, wie Gott arbeitet und kämpft. Und dann heißt es in diesem Text hier weiter, pflügt ein Bauer vor der Aussaat etwas mehrmals auf dem Feld? Nein, das macht er nicht. Er eckt auch nicht groß. Einmal fährt er durch. Nein, sobald er den Acker einmal vorbereitet hat, dass er alles Mögliche ansehe, Dill, Kümmel, Weizen, Hirse und so weiter, alles an seinem bestimmten Platz, die Ernte, Kulturernte. So, Gott arbeitet und er hat alles an seinem Platz angesetzt. In diesen letzten 2000 Jahren ist die Erde beackert worden durch das Evangelium, durch die Predigten und ganz besonders in den letzten 50 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, was da alles passiert ist. Und dann heißt es in dieser Geschichte weiter, und er weiß ganz genau, was er tut und zu tun hat. Gott muss nicht belehrt werden, steht in der Bibel. Du musst Gott nicht belehren, Herr, mach das und mach dieses und mach dieses. Dill und Kümmel wird er nicht gleich dreschen wie das Getreide mit schweren Walze abdreschen und so weiter. Nein, mit dem Stoch wird er es klopfen, alles rausklopfen, so ein Dreschflegel. Und eine Putzmühle wird es geputzt durch den Wind. Früher hat man das in die Luft geworfen und geschäufelt, so nennt man, hat man das früher im Korn gedroschen. Gott arbeitet systematisch und dann heißt es, und das Getreide wird er etwa schonungslos zermalmen? Nein, natürlich nicht. Du wirst in der Endzeit, wenn die Ernte ist, nicht zermalmt, nicht gequetscht und nicht gepresst. Du wirst gerettet werden, wie ein Brand aus dem Feuer. Verstehst du das? Der Bauer drischt es nicht länger als nötig, heißt es hier in der Bibel weiter. Er lässt zwar seine Zugtiere, ja, die Dreschwalze ziehen, aber er achtet sehr genau, dass er die Körner nicht zermalmt. Das macht nachher die Mühle. Jesus nimmt Rücksicht auf dich und mich. Und deshalb wird die Zeit verkürzt. Für jeden einzelnen Gläubigen wird die Zeit verkürzt, damit das durchhält. Denn wir erleben oftmals Momente, Herr, ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr, ach, bei mir geht's nicht mehr, oh Gott, mir geht bald die Puste aus. Wir erleben sowas und Gott versucht uns nicht über unser Vermögen hinaus. Gott weiß, was wir ertragen und verkraften können. Und dann nimmt er dich zu sich. So, er zerquetscht nicht die Körner. Wir sind seine Ernte und seine Hände Werk, Brüder und Schwestern. Auf, denn die Nacht wird kommen. Seid also bereit, Lukas Kapitel 12, Vers 40. Seid bereit, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde des Menschensohn kommt. Doch, beim Ton der letzten Posaune. Aber wann ist das? Wann ist es? Jesus kommt, und das ist Gnade, dass er kommt. Er kommt, sein Erbe anzutreten, den Weinberg einzunehmen, seine Ernte zu holen und ihm von das zu holen, was ihm zusteht. Die zu ihm stehen, die werden abgeholt. So wie David, wer steht zu mir? Die anderen sollen zum Absalom rüberlaufen. auf der anderen Seite vom Tal. Bald wird das Licht erlöschen. Wer predigt noch von der Wiederkunft Jesu? Wer predigt noch von der Heiligung? Wer predigt noch von der Vergebung, Versöhnung? Wer predigt noch von der Hingabe? Hörst du solche Predigten? Ja, es ist wunderbar. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, aber wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass wir ein herrliches Leben führen. Die Heiligen haben abgenommen. War gestern meine Botschaft ein bisschen. Es wird immer dunkler in dieser Welt. Und die Gerichtswolken werden immer finsterer. Die Liebe erkaltet, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Sag mir, wo gibt es noch Gerechtigkeit? Beim Finanzamt? Im Gesundheitswesen? Verstehst du, die massieren dich, dass du noch lange so dahin siehst, damit sie noch so recht viel an dir verdienen können. Leute, ja, die lassen sich vom Geist Gottes nicht mehr sagen. Man darf niemand korrigieren und weh, du sagst etwas, ermahnst und sagst, das ist nicht gut, was du da machst. Aber da gehen sie gleich hoch. Immer stärker weht der kalte Wind in dieser Welt den Menschen entgegen. Die Menschen werden egoistischer, selbstsüchtiger, rechthaberischer, materialistischer. Das werden die Menschen. Ich weiß nicht, ob du andere Leute begegnest, aber ich begegne solchen Leuten laufend. Der Mensch will selbst über sich selbst bestimmen, spielt selbst den Herrgott. Und lässt, ja, sich nicht mehr irgendwie was zu empfehlen. Man kann jetzt schon nichts mehr unterscheiden, Licht und Finsternis. Jetzt sind schon die Katzen alle grau. In aller Liebe. Verstehst du? Jetzt schon. Weißt du nicht, was ist echt oder ist nicht mehr echt? Und die meisten Leute denken nicht mehr nach. Alles überschlägt sich, alles ist nur auf Gewinn ausgerichtet, auf Vorteile, auf Nutzen, auf Konsum, auf Gewinn und so weiter. Und bald ist Schluss mit lustig, hat Peter Hane gesagt. Bald ist Schluss mit lustig. Kaum ist man im Leben angekommen, kaum hat man mit dem Leben angefangen, schon nimmt das Leben ab, da muss er abstiegen. Der Mensch wird geboren mit einem Schrei und so weiter und es geht immer, ja, das Leben baut mehr und mehr ab. Mit der Geburt beginnt dein Abstieg. Da kommt der Verlust. Zellteilung, was es auch immer ist, kommt der Verfall. Kommt die Krankheit, die Krisen, kommen die Katastrophen, kommen die Talfahrt und dann noch die kosmischen Katastrophen. Weißt du, wenn du das dran denkst, darüber predigen die Leute nicht. Darüber sagen sie kein Wort, weil sie ja selbst keine Ahnung haben. Aber ich weiß von dem, was Gott mir offenbart hat, wir sollen bereit sein. Das Weltall ist dunkel, ist alles schwarz und so weiter. Selbst wenn dort 1000 Sonnen sind, ist im Weltraum draußen dunkel und finster. Licht entsteht, wenn uns der Strahl der Sonne trifft. Nur dann, auch geistlich, sobald das Licht Gottes uns trifft, sind wir im Licht. Und weißt du, die Sonne ist erst am dritten Tag geschaffen worden. Gott schuf als erstes, es wäre der Licht. Also es gab ein kosmisches Licht. Und in meiner Bibel heißt es im Johannesevangelium, in seinem Licht sehen wir das Licht. Das ist nicht nur ein frommes Sprüchlein, aber die wenigsten Leute erkennen, haben herausgefunden die Wahrheit. In seinem Licht sehen wir das Licht. Wer sein Licht nicht sieht und nicht will, nicht akzeptiert, der wird das Licht gar nicht sehen. Licht sieht man nur als Aufprall. Der bleibt im Finsternis. Der bleibt traurig, der bleibt im Dunkeln sitzen, die Lampe verlöscht, das Öl geht aus, ist alles vorbei, das ganze Spiel. Unser Auftrag ist hier, stärkt die schlaffenden Hände und festigt die wankenden Knie. Das ist unser Auftrag. Und das ist, ich bekehre die Leute nicht mehr. Die meisten Leute, die haben was von Gott gehört, die wissen, wer Gott ist. Jeder Mensch spürt, ob es einen Gott gibt oder nicht. Da muss ich den Leuten nicht groß predigen. Hast du ewiges Leben? Jeder Mensch hat ewiges Leben. Bloß die Frage ist, wo? Stärkt die schlaffenden Hände und festigt die wankenden Knie. Jesaja 35, Vers 3 noch. Sagt zu denen, die ein ängstendes Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, das ist euer Gott, dieser Gott macht euch stark. Wir leben in so unsicheren Zeiten. Es kann jeden Augenblick kann die Finsternis kommen, die Nacht wird kommen und dann ist alles vorbei. Sei auf alles vorbereitet, auf alle möglichen Erschütterungen. Als wir mal Ferien in St. Peter-Ording machten, 3 Wochen lang nichts anderes als Regen, 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 Regen. Und dann haben die Leute gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Es gibt kein schlechtes Wetter. Und das gilt genauso auch geistlich. Es gibt kein schlechtes Wetter. Nur schlechte Kleidung, schlechte Ausrüstung, schlechtes Verstehen. Mir gefällt dieser Spruch hier von diesem indischen Gott Vishnu, dem Herrn des Weltalls, der dem indischen König Satyavata sagte im Traum, die große Flut wird kommen und die Welten werden versinken, aber ich werde dir ein Schiff schicken, senden, und alle, die bei dir in diesem Schiff sind, sind gerettet. Ich werde ein Schiff schicken, und der himmlische, allmächtige Gott hat den Heiland geschickt. Ich werde ein Schiff schicken. Oder wie beim Jona, da wird der Jona verschlungen in 3 Tagen, was der alles dort durchgemacht, dieser arme Jona. Und dann hat dieser Gott Vishnu weitergesagt, und die ungeheure Seeschlange, dieser Drache wird alles versuchen, das Schiff umzuwerfen und euch zu versenken. Aber ich sage euch, fürchtet euch nicht, ich bin bei dir, bis die Nacht vorüber ist. Halleluja. Das ist zwar heidnische Botschaft, verstehst du, du sagst, das steht nicht in der Bibel, aber diese Worte werde ich in der Bibel auch finden. Das ist nur in einem Kulturkreis gesprochen. Und ich werde dich retten, ich werde bei dir sein die ganze Nacht. Jesus ist im Boot, Halleluja. Der Sturm tobt, der Sturm, das ist ja die gleiche Geschichte, nur ein bisschen anders in anderen Worten formuliert. Der Sturm tobt, der Teufel wollte die ganze Gemeinde Jesu, die ganze Jünger Jesu, die 12 Apostel versenken. Aber Jesus steht auf und sagt, Wind, sei still. Aber diese Jünger, Meister, siehst nicht wie Verderben. Siehe, Gott ist da. Ich bin bei dir, bis die schreckliche Nacht vorbei ist. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast und dass Jesus bei uns ist. Alle Tage bis an der Weltende, bis die Nacht, der Sturm, die Krise vorbei ist. Du hältst die Deinen auch mitten im Sturm und du bist das Licht, das uns umleuchtet. Wir brauchen kein anderes Licht. Herr, und du sagst, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, der wird das Licht bei sich haben. Und dann heißt es noch in deinem Wort, und ihr seid Kinder des Lichts. Halleluja, Vater, ich danke dir für die Botschaft heute. Morgen, mein Herz ist glücklich, ich bin zufrieden, wenn ich dich nur habe. Oh Gott, da bin ich zufrieden und ich vertraue dir für Zeit und Ewigkeit. Amen. Preis Gott.